Kapitel 14 Engel bei Jesu Taufe und bei der Versuchung in der Wüste. Jesu Taufe. Als Jesus dann vor ihm stand, wusste Johannes, das ist der Gottgesandte. Noch nie war er einem Menschen begegnet, der so viel Würde und Reinheit ausstrahlte. Deshalb scheute er sich zunächst, Jesus zu taufen. Wie sollte er, der Sünder, die Taufe an dem Sündlosen vollziehen? Wie kam Jesus dazu, sich einer Handlung zu unterziehen, die als Sinnbild dafür galt, dass Sünde abgewaschen werden musste? Von daher lässt sich verstehen, dass Johannes ausrief, ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus ließ diesen Einwand nicht gelten, sondern sagte, sträub dich nicht, das ist es, was wir jetzt zu tun haben, damit alles geschieht, was Gott verlangt. Johannes fügte sich und taufte ihn. Als Jesus aus dem Fluss stieg, öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Jesus von Nazareth 69.70. Die himmlischen Engel nahmen großen Anteil an der Taufe Jesu, und wären den umstehenden Zuschauern die Augen geöffnet worden, hätten sie mit Staunen das himmlische Heer gesehen, von dem der Sohn Gottes umgeben war, als er am Ufer des Jordans niederkniete. Nach der Taufe beugte sich Jesus am Flussufer im Gebet vor seinem himmlischen Vater, denn er wusste, dass für ihn nun ein Lebensabschnitt voller Widerstand und Gefahren begann. Wohl war er der Fürst des Friedens, doch die meisten würden sein Kommen eher als Kampfansage empfinden. Das Reich, das er aufrichten wollte, war ganz das Gegenteil von dem, was die Israeliten sich wünschten. Als Feind des jüdischen Glaubens, als Gesetzesübertreter und sogar als Handlanger Satans würde man ihn bezeichnen. Kaum einer würde ihn verstehen, seine engsten Freunde nicht, seine Mutter nicht, ganz zu schweigen von den übrigen Familienangehörigen. Jesus wusste, dass er einen schweren Weg vor sich hatte. Deshalb suchte er von Anfang an Trost und Hilfe bei Gott. Nie zuvor hatten die Engel Gottes solch ein Gebet gehört. Es drängte sie, dem Gottessohn Trost zuzusprechen, aber die Antwort auf Jesu Bitte hatte sich Gott selbst vorbehalten. Als sich der Himmel öffnete und eine Lichtgestalt wie eine Taube auf Jesus herabkam, wurde offenbar, dass Gott sich bedingungslos zu seinem Sohn bekannte. Wer Jesus beten sah, musste den Eindruck gewinnen, dass da Außergewöhnliches geschah. Das wurde vollends bestätigt, indem sich Gott auch hörbar zu seinem Sohn bekannte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Jesus von Nazareth 70.71. Der Herr hatte Johannes versprochen, ihm ein Zeichen zu geben, damit er den Erlöser der Welt erkennen könne, und jetzt, als Jesus aus dem Wasser stieg, war dieses Zeichen da, denn er sah den Himmel offen und den Geist Gottes herabschweben wie eine Taube aus glänzendem Gold. Als diese Erscheinung über dem Kopf Christi war, sagte eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Außer Johannes sahen vermutlich nur wenige die himmlische Erscheinung, und die sie sahen, begriffen nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Als Jesus sich taufen ließ, musste Satan vernehmen, wie Gott sich eindeutig zu seinem menschgewordenen Sohn bekannte. In der Zeit davor hatte der Vater immer nur durch Christus zu den Menschen gesprochen, jetzt verkehrte er mit ihnen in Christus. Satan hatte damit gerechnet, dass die Sünde der Menschen Gott davon abhalten würde, jemals wieder Verbindung zu ihnen aufzunehmen. Aber da hatte er sich getäuscht. Am Jordan wurde für alle sichtbar, dass Jesus Christus zum Mittler zwischen den sündigen Menschen und dem heiligen Gott bestimmt war. Deshalb gab es für Satan nur zwei Möglichkeiten, Sieg oder Niederlage. Und weil alles für ihn auf dem Spiel stand, zog Satan in der Wüste gegen Jesus zu Felde. Jesus von Nazareth 71.75. Satan konnte im Menschen Jesus die Reinheit und Herrlichkeit des einen erkennen, mit dem er im Himmel zusammen war, und der Versucher erinnerte sich daran, dass er einmal selbst ein schimmernder Cherub gewesen war, der große Schönheit und Heiligkeit besaß. Christi dreifache Versuchung in der Wüste. Satan hatte seinem Engelsgefolge erklärt, dass er Christus auf dem Gebiet der Esslust überwinden würde. Er hoffte, dass er ihn aufgrund seiner Schwächung besiegen konnte. Satan erkannte, dass es für ihn darum ging, zu siegen oder aber besiegt zu werden. Von dem Ausgang des Kampfes hing zu viel ab, um ihn seinen Verbündeten, den Geistern in der Luft, zu überlassen. Er musste selbst die Führung in diesem Streit übernehmen. Als Jesus sich in der Wüste aufhielt, fastete er, aber er verspürte keinen Hunger. Er verbrachte seine Zeit mit ernstem Gebet in enger Gemeinschaft mit Gott. Es war, als befände er sich wieder in der Gegenwart Gottes. Der Gedanke an den Kampf, der ihm bevorstand, machte ihn unzugänglich für alles andere, und seine Seele wurde mit Lebensbrot gestärkt. Er sah, wie Satans Macht über die versuchten und verführten Menschen gebrochen wurde. Er sah, wie er selbst Kranke heilte, Hoffnungslose tröstete und Trauernde aufmunterte. Er sah sich den Armen das Evangelium verkündigen und all das erfüllen, was Gott ihm aufgetragen hatte, und er merkte nichts von seinem Hunger bis zu dem Tag, an dem er seine Fastenzeit beenden wollte. Als die Vision vorüber war, meldete sich Christi menschliche Natur und er verspürte ein starkes Hungergefühl. Jetzt sah Satan die Gelegenheit für seinen Angriff gekommen. Er entschied sich dafür, in der Gestalt eines der Engel des Lichts zu erscheinen, die Christus während seiner Vision erschienen waren. Plötzlich erschien ihm, Christus, ein Engel, anscheinend einer der Engel, die er kurz zuvor gesehen hatte. Die Worte, "Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe", klangen Satan noch in den Ohren, und es war sein Ziel, Christus diese Aussage unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Satan erschien ihm, Christus, als wunderbarer Engel vom Himmel, der vorgab, dass er den Auftrag habe, die Fastenzeit Jesu zu beenden. Er, Satan, sagte dem Erlöser, dass er nicht mehr länger zu fasten brauche, dass das Opfer seines langen Verzichts von Gott angenommen sei, er aber jetzt genug des Guten getan habe und nun durchaus ein Wunder für seine persönlichen Zwecke wirken dürfe. In dem Glauben, dass er in der Gestalt eines himmlischen Engels nicht zu erkennen sei, begann Satan nun, die Göttlichkeit Christi in Zweifel zu ziehen. Die erste Versuchung. Satan argumentierte mit Christus so, wenn die Worte, die bei seiner Taufe zu hören waren, tatsächlich Worte Gottes gewesen seien, brauche er ja jetzt nicht Hunger zu leiden. Er könne ihm vielmehr einen Beweis seiner Göttlichkeit geben und seine Macht zeigen, indem er die Steine dieser Wildnis in Brot verwandelte. Satan sagte Christus, dass es schon genüge, dass er sich bereit erklärt habe, den tödlichen Weg zu gehen, aber er brauche das Opfer nicht auszuführen. Wie Abraham werde er nur geprüft, inwieweit er bereit sei, das Opfer zu bringen, und er behauptete, dass er der Engel sei, der die Hand Abrahams angehalten habe, als dieser das Messer gegen Isaak erhob. Jetzt sei er gekommen, um sein Leben zu retten, weil es nicht nötig sei, dass er diesen quälenden Hunger aushalte und am Ende gar verhungere. Außerdem wolle er ihm einen Teil des Erlösungsplans abnehmen. Dann machte er, Satan, Christus auf seine eigene wunderbare Erscheinung als Engel des Lichts und auf seine Macht aufmerksam. Er gab vor, ein Bote zu sein, der direkt vom Thron Gottes gekommen sei und der das Recht habe, von ihm einen Beweis dafür zu fordern, dass er der Sohn Gottes sei. Nicht an seiner Erscheinung erkannte der Erlöser den Satan, sondern an seinen Worten. Da er die menschliche Natur angenommen hatte, ähnelte Christus in seinem Äußeren nicht den Engeln des Himmels, aber das war eine der notwendigen Erniedrigungen, die er willig auf sich genommen hatte, als er sich bereit erklärte, der Erlöser der Menschen zu werden. Satan bedrängte ihn, ihm doch ein Zeichen seines göttlichen Wesens zu geben, wenn er tatsächlich der Sohn Gottes sei. Er wollte ihm einreden, dass Gott seinen Sohn niemals in eine solch jämmerliche Situation geraten ließe, und dass ein Engel aus dem Himmel ausgestoßen worden sei und sich auf Erden aufhalte, und sein Zustand eher vermuten ließe, dass er dieser Engel sei und nicht der König des Himmels. Er selbst war dieser gefallene Engel, aber er machte Christus darauf aufmerksam, dass seine heruntergekommene Erscheinung ein beleidigender Gegensatz zu seiner schönen, kraftvollen Lichtgestalt und Herrlichkeit sei. Die zweite Versuchung. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Um seine Macht zu beweisen, führte Satan Christus auf die Zinne des Tempels. Und wieder forderte er, Satan, Christus auf, zu beweisen, dass er wirklich Gottes Sohn sei, indem er sich aus der schwindelnden Höhe, auf die er ihn gestellt hatte, hinabstürze. Er versuchte, ihm einzureden, dass er sein Vertrauen in die bewahrende Fürsorge seines Vaters beweisen könne, wenn er sich von der Zinne des Tempels herabstürze. In seiner ersten Versuchung war Satan bestrebt, Gottes Liebe und Fürsorge für seinen Sohn in Frage zu stellen, indem er behauptete, dass diese wüste Umgebung und der Hunger nicht darauf schließen ließen, dass er eine gute Beziehung zu Gott habe. Damit hatte er keinen Erfolg. Als nächstes versuchte er, den Glauben und das vollkommene Vertrauen Christi in seinen himmlischen Vater für seine Zwecke auszunutzen. Er wollte ihn zu einer Herausforderung Gottes verleiten: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Er, Satan, bedient sich heuchlerisch göttlicher Worte. Immer noch erscheint er als Engel des Lichts und beweist, dass er mit der Schrift vertraut ist und das Geschriebene versteht. Wie Jesus das Wort der Schrift anwandte, um seinen Glauben zu begründen, so gebraucht Satan es jetzt, um seinen Betrug zu unterstützen. Er betont, dass er nur die Treue des Herrn habe erproben wollen, und lobt dessen Beharrlichkeit. Da der Heiland Gottvertrauen bekundet hat, veranlasst Satan ihn zu einem erneuten Beweis seines Glaubens. Doch gleich die nächste Versuchung leitet er ein, indem er Misstrauen sät. Wenn du Gottes Sohn bist. Christus wurde versucht, auf dieses Wenn einzugehen. Aber er enthielt sich des geringsten Zweifels. Er wollte sein Leben nicht gefährden, nur um Satan einen Beweis seiner Göttlichkeit zu geben. Als Satan aus dem Versprechen ihn zitierte, denn er hat seinen Engeln befohlen, ließ er bewusst die Worte, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen Weg, denn damit sind Wege gemeint, die sich am Willen Gottes orientieren. Und Christus weigerte sich, einen anderen Weg als den des Gehorsams einzuschlagen. Obwohl er seinem Vater vollkommen vertraute, wollte er sich nicht unnötigerweise in eine Lage bringen, die das Eingreifen Gottes erfordert hätte, um ihn vor dem Tod zu bewahren. Er wollte nicht die Vorsehung herausfordern, und damit den Menschen ein schlechtes Beispiel bezüglich Gottvertrauen und Demut geben. Wenn sich Jesus von der Zinne des Tempels her abgestürzt hätte, wäre das nicht zur Ehre Gottes gewesen, denn niemand anders als Satan und die Engel Gottes hätten es gesehen. Christus sollte herausgefordert werden, seinem erbittersten Feind seine Macht zu beweisen. Das wäre ein Zugeständnis an den gewesen, den Jesus besiegen sollte. Jesus war auch aus der zweiten Versuchung als Sieger hervorgegangen, und nun zeigte sich Satan in seinem wahren Charakter, nicht als furchterregendes Ungeheuer mit Pferdehufen und Fledermausflügeln, sondern als mächtiger Engel, der er trotz seines Abfalls noch geblieben war. Er bekannte sich nun offen als Empörer und als Gott dieser Welt. Er zeigte Jesus, den er auf einen hohen Berg geführt hatte, alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. In den ersten beiden Versuchungen hatte er, Satan, nicht sein wahres Gesicht und seine Absichten gezeigt, sondern sich als Bote des Himmels ausgegeben. Jetzt aber gibt er sich zu erkennen als Fürst der Finsternis und beansprucht die Erde als seinen Herrschaftsbereich. Der große Verführer hoffte nun, Christus mit dem vordergründigen Glanz dieser Welt blenden zu können und zeigte ihm alle Königreiche der Erde mit all ihrer Herrlichkeit. Er, der aus dem Himmel gefallen war, versuchte, die Welt so darzustellen, als verfüge sie über den Glanz der himmlischen Welten, damit Christus seinen Raub als erstrebenswert ansehen und vor ihm niederfallen und ihn anbeten würde. Sonnenlicht lag über der weiten Flur und schien auf die mit Tempeln und Marmorpalästen geschmückten Städte, auf fruchttragende Felder und riesige Weinberge. Die Spuren der Sünde waren verborgen. Jesu Augen, die soeben nur Verwüstung und öde Flächen gesehen hatten, wurden jetzt beim Anblick von so viel unvergleichlicher Schönheit gefesselt. Dazu erklang des Versuchers Stimme: All diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, welchem ich will. Wenn du nun mich willst anbeten, so soll es dein sein. Jetzt erbot sich Satan sogar, auf die ganze Macht, die er sich angemaßt hatte, zu verzichten. Es gab für Christus die Möglichkeit, der furchtbaren Zukunft zu entgehen, wenn er die Oberhoheit Satans anerkannte. Das wäre jedoch gleichbedeutend gewesen mit einer Niederlage in diesem Kampf. Jesus weist den Betrüger zurück, indem er ihn bei seinem wahren Namen nennt. Seine Göttlichkeit wird hinter der leidvollen Menschlichkeit erkennbar, und durch die Worte, die er spricht, festigt er die Autorität des Himmels. Er weist den Betrüger darauf hin, dass sein wahrer Charakter trotz der Verkleidung als Engel des Lichts dem Erlöser der Welt nicht verborgen geblieben ist. Er nennt ihn Satan, den Engel der Finsternis, der seine erste Heimat verlassen und Gott die Treue verweigert hat. Satan musste das Feld als endgültig geschlagener Feind verlassen. Als Christus ausrief: Weiche von mir, Satan! Blieb dem mächtigen gefallenen Engel keine andere Wahl, als zu gehorchen. Mächtigere Engel als er waren zum Kampf angetreten und wachten über die versuchte Seele, jederzeit bereit, dem Feind zu widerstehen. Himmlische Engel beobachteten Christus während der Versuchung. Obwohl es den Anschein hatte, dass Christus in der Wüste den Versuchungen Satans allein ausgeliefert war, war er doch nicht allein, denn er war umgeben von Engeln, so wie immer Engel Gottes beauftragt werden, um denen zu helfen, die den beängstigenden Angriffen des Feindes ausgesetzt sind. Der ganze Himmel beobachtete die Auseinandersetzung zwischen dem Fürsten des Lichts und dem Fürsten der Finsternis. Die Engel standen bereit, um einzugreifen, falls Satan die ihm gesetzten Grenzen überschritten hätte. Dies waren reale und keine Scheinversuchungen. Christus litt wirklich und wurde versucht. Himmlische Engel waren anwesend und wachten darüber, dass Satan nicht seine Grenzen überschritt und die menschliche Natur Christi überwältigte. Nach der dritten Versuchung. Hinter all dem steckte kein anderer als Satan. Mit seinem Angriff in der Wüste hatte er bei Jesus nichts erreichen können, nun bediente er sich anderer Mittel, um den Gottessohn an der Erfüllung seiner messianischen Aufgabe zu hindern. Zunächst begann er damit, seinen Hass auf Christus in die Herzen der jüdischen Oberen zu pflanzen. Das würde diese Leute dazu treiben, dass sie Jesus ablehnten und ihm das Leben so schwer wie möglich machten. Irgendwann, so spekulierten sie, würde dann der Sohn Gottes wohl entmutigt aufgeben und seine Mission auf Erden für gescheitert erklären. Jesus von Nazareth 145.146